Der maronitische Patriarch im Libanon veröffentlichte im Juni 33 einen Hirtenbrief, in dem er seine Besorgnis über die Entwicklung in Deutschland zum Ausdruck brachte. Der Erfolg des nationalsozialistischen Deutschlands sei ein Beleg für die zunehmende Verbreitung von antireligiösem Denken, welches sich nicht zuletzt in den Verfolgungen der deutschen Juden ausdrücke. Den deutschen Juden, so schrieb der Patriarch, gelten die Sympathien und das Mitleid der libanesischen Christen. Diese Haltung des Patriarchen war ungewöhnlich, und zwar nicht so sehr wegen seiner Kritik des Antisemitismus, sondern wegen der ausdrücklichen Sympathien, die er gegenüber den deutschen Juden bekundete. Kritiken der antisemitischen Verfolgung in Deutschland waren in den 30er Jahren in der arabischen Öffentlichkeit nicht die Regel, sie gehörten aber dennoch zum Spektrum der Meinungen, die offen, oft und kontrovers diskutiert wurden. Eine Kritik der antisemitischen Verfolgung in Deutschland bedeutete dabei keineswegs, und in diesem Punkt unterschied sich die arabische Öffentlichkeit nicht von der europäischen, dass man gleichzeitig einer Aufnahme der verfolgten Juden wohlwollend gegenüberstand. Im Gegenteil. Berichte über zionistische Einwanderer, die sich von Deutschland aus auf den Weg machten, um den Verfolgungen zu entgehen und sich im Nahen Osten niederzulassen, bestärkten die Befürchtung, die zionistische Bewegung könne sich zu einer ernsthaften Bedrohung auch für die Nachbarländer Palästinas entwickeln. Der Kampf gegen den Zionismus in Palästina, aber nicht weniger in Syrien, Libanon und im Irak, verband bereits zu Beginn der 30er Jahre große Teile der Öffentlichkeit und avancierte zu einem zentralen Thema nationalistischer Agitation. Diese Sorge beschränkte sich nicht auf die muslimische Bevölkerung. Sie war vielmehr ein einendes Band, welches weite Teile der Muslime und Christen im gemeinsamen Kampf gegen die vermeintliche äußere Bedrohung zusammenschloss. Der Hirtenbrief des Patriarchen war insofern auch innerhalb der maronitischen Kirche sehr umstritten. Angetrieben von inneren Machtkämpfen, aber ebenso sehr von tiefer Überzeugung, äußerte sich der Bischof von Beirut in schärfster Weise über seinen geistlichen Vorgesetzten, den Patriarchen. In einem Brief, der den lokalen Zeitungen zugespielt wurde, schrieb er, und ich zitiere, »Als wir, die Bischöfe, sie zu unserem Patriarchen wählten, wollten wir keinen Patriarchen der Juden. Mit ihren Erklärungen über die Juden in Deutschland haben sie die Interessen ihres Volkes und ihres Landes vernachlässigt und kümmerten sich stattdessen um die Interessen der Judenklicke. Ihre Haltung ist ein Verstoß gegen die Politik des Vaters der Gläubigen, des Heiligen Vaters.« Zitat Ende. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine weitere Stellungnahme, die die Vielschichtigkeit der Debatte und die unterschiedlichen Interessenskonstellationen deutlich macht. Eine der wenigen Zeitungen, wahrscheinlich in dieser Form die einzige, die sich ausdrücklich positiv auf eine zionistische Einwanderung aus Deutschland bezog, war die libanesische Zeitung Le Journaliste Errant. Die Zeitung, die einem maronitischen Christen gehörte, äußerte sich mehrfach wohlwollend über eine mögliche jüdische Einwanderung, wobei diese Haltung damit zusammenhing, dass man sich einen beträchtlichen Kapitalfluss durch die Einwanderer erhoffte. Bereits im März 33 hieß es in der Zeitung, und ich zitiere, »Wir müssen unsere Türen für die Juden öffnen, die aus Deutschland fliehen. Ist es nicht besser, die Juden aufzunehmen, die Geld und Wohlstand mit sich bringen, als die Armenier hereinzulassen, in deren Gefolge nichts als Hunger, Intrigen und Chaos droht? Die Juden sind reich und haben großen Wohlstand.« Zitat Ende. Als frühe Episode aus der Geschichte der arabischen Begegnung mit dem nationalsozialistischen Deutschland scheint mir diese Debatte gut geeignet, um zu einigen Fragestellungen überzuleiten, die die Forschung zum Thema der arabischen Länder zum NS bis heute beschäftigen. Die Debatte macht meines Erachtens sehr anschaulich, inwiefern bereits im Frühjahr 33 in der arabischen Öffentlichkeit eine breite und detaillierte Auseinandersetzung mit dem Geschehen in Deutschland stattfand. Der Erfolg des NS war dabei keineswegs nur ein fernes Ereignis in Europa, sondern war von Anbeginn an Gegenstand von Berichten und Kommentaren, die in der arabischen Öffentlichkeit Kontroversen über die sozialen und politischen Verhältnisse im Nahen Osten selbst anregten. Ziel meiner folgenden Darstellung, das möchte ich meinem Beitrag voranstellen, ist zweierlei. Zum einen geht es mir darum, die Breite der damaligen Auseinandersetzung in den 30er und 40er Jahren herauszustellen. Zum anderen ist es mir wichtig, auf die Parallelen hinzuweisen, die jene Debatten in der arabischen Öffentlichkeit mit den Auseinandersetzungen in Europa verbanden. Gerade vor dem Hintergrund heutiger Diskussion um Antisemitismus im arabisch-islamischen Kontext scheint es mir sinnvoll, diesen Antisemitismus nicht per se als eigenständiges von einem europäischen Antisemitismus zu unterscheidenes zu betrachten. In einer historischen Perspektive, das wird hoffentlich deutlich werden, gibt es gute Gründe, die Gemeinsamkeiten statt der Unterschiede herauszuheben. Dies gilt für das Problem des Antisemitismus, aber eben auch für all jene gesellschaftlichen Strömungen, die sich diesem Denken verweigerten. Bis in die 90er Jahre hinein lag ein wesentlicher Schwerpunkt der Forschung zu den Beziehungen zwischen der arabischen Welt und dem NS auf der geopolitischen Bedeutung des Nahen Osten für die deutsche Politik. Auf Grundlage von Materialien aus deutschen Archiven wurden politische, ökonomische und militärstrategische Interessen Deutschlands gegenüber der Region herausgearbeitet. Von diesen Untersuchungen unterschieden sich allein jene, die sich mit der Person des Mufti von Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, beschäftigten. Seine Person und seine Kollaboration mit Deutschland war lange Zeit einer der wenigen Anlässe, den arabischen Interessen und den arabischen Wahrnehmungen des Nationalsozialismus nachzugehen. Mittlerweile hat sich dies geändert. Israel Gershoni von der Universität Tel Aviv und der vor 2 Jahren verstorbene Gerhard Höpp vom Zentrum Moderner Orient hier in Berlin waren die Vorreiter für Studien, in denen die arabische Seite dieser Beziehungen in den Mittelpunkt gestellt wurde. In diesen Untersuchungen geht es nicht allein darum, die arabischen Wahrnehmungen und Deutungen des Nationalsozialismus zu rekonstruieren. Ziel ist es vielmehr, die damaligen Auseinandersetzungen um den NS in einen breiteren zeitgenössischen, gesellschaftlichen und ideologischen Kontext einzuordnen. Anders als in den meisten Studien zuvor steht hier nicht die Frage im Vordergrund, wer wann und in welchem Ausmaß mit den Nazis in Kontakt stand und eventuell mit ihnen zusammenarbeitete. Diese Frage ist zwar wichtig, in der Vergangenheit führte ein solches Herangehen aber in den seltensten Fällen zu befriedigenden Antworten darauf, welche politischen und ideologischen Hintergründe diesen Beziehungen zugrunde lagen. In der öffentlichen Wahrnehmung zeigte die Situation Deutschlands in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg deutliche Parallelen zu den politischen und sozialen Verhältnissen, denen man sich im arabischen Nahen Osten gegenübersah. Trotz aller Unterschiede im Detail machten zahlreiche arabische Beobachter auf die Gemeinsamkeiten aufmerksam, die Deutschland und die arabische Welt in dieser Wahrnehmung verbanden. Als Opfer einer Nachkriegsregelung, die in Versailles durchgesetzt wurde, sahen sich die arabischen Länder ebenso wie Deutschland von den europäischen Großmächten gedemütigt und verraten. Der Aufstieg des NS stellte die arabische Öffentlichkeit daher nicht nur vor die Frage, ob man sich mit diesem Regime verbünden kann oder nicht. Der Erfolg des NS war in viel grundlegender Weise Anlass für kontroverse Reflexionen über mögliche gesellschaftliche Reformen und Veränderungen. Ein Blick in die Zeitungen und Magazine jener Zeit macht die Vielfalt der Themen deutlich, in denen sich Verweise auf die Entwicklung in Deutschland finden lassen. Debatten um nationale und religiöse Identität, um das Verhältnis von Staat und Religion, um Fragen der Demokratie, des Parlamentarismus, der nationalen Souveränität, um das Problem von ethnischen und religiösen Minderheiten, Reformen des Bildungssystems oder um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Ein wesentliches Ergebnis der neueren Forschung besteht daher gerade auch in der Feststellung, dass der Nationalsozialismus ein wichtiger Katalysator für damalige intellektuelle Kontroversen jeglicher Art war, und zwar in positiver wie in negativer Hinsicht. Aus einer heutigen Perspektive ist das Entscheidende dabei die Vielfalt der unterschiedlichen Positionen, die sich in den damaligen Debatten um den NS ausdrückten. In verschiedener Hinsicht spiegelten sich in arabischen Zeitungen der 30er Jahre genau jene Auseinandersetzungen wider, mit denen die kulturelle und politische Elite Europas zur gleichen Zeit beschäftigt war. Die Ähnlichkeit der gesellschaftlichen Umwälzungen und Konflikte, denen sich sowohl die europäischen als auch die arabischen Gesellschaften ausgesetzt sahen, fand so auch auf intellektueller Ebene ein Echo. Im Folgenden möchte ich kurz auf 3 Aspekte eingehen, die meines Erachtens zentrale Fragen hinsichtlich der Beziehungen zwischen der arabischen Welt und dem NS berühren. An diesen Aspekten lassen sich die teilweise sehr widersprüchlichen Interpretationen nachzeichnen, die in der Forschung zu diesem Thema formuliert werden. Zunächst möchte ich darauf eingehen, wie die Begriffe der Rasse und der Nation, die dem nationalsozialistischen Denken zugrunde lagen, in arabischen Debatten rezipiert wurden. Angesichts tiefgreifender Verschiebungen der sozialen, politischen, religiösen und geografischen Grenzlinien in der Zeit nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches gehörte die intellektuelle Suche nach zeitgemäßen Gemeinschaftskonstruktionen zu den prägenden Themen jener Zeit. Der deutsche Nationsbegriff und die pseudowissenschaftlichen Rassenlehren boten hier einen möglichen Anknüpfungspunkt. Darüber hinaus möchte ich zweitens einen weiteren Aspekt ansprechen, dessen Auswirkungen in ähnlicher Weise noch heute sichtbar sind. Dabei handelt es sich um die Rolle faschistischer und nationalsozialistischer Symbolik, wie sie in den verschiedenen politischen und religiösen Strömungen der 30er und 40er Jahre in der arabischen Welt widerhallte. Drittens, und das ist der Punkt, der am direktesten mit der Fragestellung der folgenden Vorträge zusammenhängt, möchte ich einige Anmerkungen zu arabischen Überlegungen hinsichtlich des Problems des Antisemitismus machen und damit auch der Frage nachgehen, inwiefern sich der nationalsozialistische Antisemitismus in der arabischen Öffentlichkeit auswirkte. Im Frühjahr 1943 beauftragte das britische Außenministerium einen Mitarbeiter in Kairo, einen Bericht über die Entwicklung der arabischen Nationalbewegung zu verfassen. Der Mitarbeiter hieß Albert Hourani, der Jahre später mit seinem Buch Arabic Thought in the Liberal Age ein Standardwerk über die Ideengeschichte im Nahen Osten schreiben sollte. Damals, in seinem Bericht von 1943, schrieb er über die doppelte Natur des arabischen Nationalismus, die er mit dem folgenden Satz auf den Punkt brachte. Der arabische Nationalismus, so Hourani, ist ein Symptom jener Krankheit, die er zu kurieren vorgibt. Zitat Ende. Mit anderen Worten, der arabische Nationalismus war von Anbeginn an ein zutiefst ambivalentes Phänomen, in welchem sich emanzipatorische mit reaktionären Elementen verbanden. Und als solches unterschied sich arabisches nationales Denken kaum von jenen Vorstellungen, wie sie sich gut ein Jahrhundert zuvor in Europa zu entwickeln begannen. Der Begriff der nationalen Befreiung, der seit den 20er Jahren immer stärker die arabischen Debatten prägte, stand auch hier nicht nur für nationale Unabhängigkeit und politische und soziale Rechte, sondern implizierte seinerseits eine Homogenisierung der eigenen mythologisierten Gemeinschaft und die Konstruktion von äußeren und inneren Bedrohungen. Die Spannbreite des arabischen Nationalismus umfasste dabei Intellektuelle wie den Libanesen Konstantin Zureig, der trotz deutlicher Anleihen bei der deutschen Romantik oft als Vertreter eines liberalen arabischen Nationalismus charakterisiert wird. Sie umfasste Sati al-Husri, einen syrischen Intellektuellen, der in Anspielung auf Bismarck von einem arabischen 1871 träumte. Sie umfasste aber auch die Vordenker der syrisch-irakischen Baas-Partei, deren Interesse für deutsches nationales Denken keineswegs beim deutschen Nationalismus des 19. Jahrhunderts aufhörte, sondern ausdrücklich auch auf spätere nationalsozialistische Quellen Bezug nahm. Der Einfluss des deutschen Nationalismus auf viele dieser Intellektuelle ist unumstritten. In der Literatur ist wiederholt auf den gesellschaftlichen Kontext hingewiesen worden, in dem sich arabisch-nationalistisches Denken in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entwickelte. Die Parallelen zum deutschen Nationalismus des 19. Jahrhunderts, dessen kulturalistische Konstruktion des Deutschen die territoriale Einigung und die Befreiung Deutschlands von französischer Fremdherrschaft legitimierte, sind dabei offensichtlich. Umstritten sind demgegenüber die Interpretationen der konkreten nationalistischen Vorstellungen, wie sie von arabischen Denkern formuliert wurden. In der Regel geht es dabei im Kern um die Frage, inwiefern die jeweiligen Autoren nicht nur beim deutschen Nationsbegriff des 19. Jahrhunderts, sondern auch beim nationalsozialistischen Rassebegriff Anleihen machten und diesen in die eigenen Gemeinschaftskonstruktionen integrierten. Die Kontroversen, die sich in der Forschung um diese nationalistischen Theorien entwickelt haben, basieren dabei meines Erachtens häufig auf einer idealtypischen Verkürzung des nationalsozialistischen Nationalismus. In der Fokussierung auf mögliche Einflüsse der Schriften Alfred Rosenbergs und Hitlers gehen vielfach jene Bezüge verloren, die die unterschiedlichen Strömungen des arabischen Nationalismus beispielsweise mit französischen Autoren wie Ernest Renan und Gustave Le Bon verbanden. Gerade deren Schriften boten für viele arabische Intellektuelle eine Grundlage für essentialistische Bestimmungen der Gemeinschaft, die dennoch ohne einen biologistischen Rassebegriff auskamen. Interessant wären daher Versuche, die Überlegungen von Historikern wie George Mosse und insbesondere von Seth Sternhell zum Zusammenhang von Faschismus und Nationalismus in Frankreich auch auf den arabischen Kontext jener Zeit anzuwenden. Interessant wäre dies deshalb, weil damit die vielfältigen Ambivalenzen dieser Gemeinschaftskonstruktion deutlich würden, die sich in den wenigsten Fällen in ein idealtypisches Schema mit einem deutschen völkischen Nationalismus auf der einen und einem voluntaristischen französischen Nationalismus auf der anderen Seite einordnen lassen. Andererseits, und dies ist nicht weniger bedeutsam, würde eine solche Perspektive den Blick für jene Autoren öffnen, die in der bisherigen Forschung zum nationalsozialistischen Einfluss kaum berücksichtigt wurden. Zu erwähnen wäre hier beispielsweise Edmond Rabat, ein panarabischer Nationalist, dessen Theorien über die Ursprünge der arabischen Nationen insbesondere von französischen Quellen beeinflusst wurden. Im Vorwort zu seinem Buch über die syrische Einheit und die arabische Nation, das 1937 erschien, zitiert er dennoch ausdrücklich aus Hitlers Mein Kampf, um die Notwendigkeit einer nationalen Heimat für die arabische Nation zu beschwören. Als frankophoner arabischer Nationalist wurden seine Beiträge, ähnlich wie die anderer Intellektueller, die Deutschland als politischer Macht ablehnend gegenüberstanden, in Untersuchungen zum Einfluss des NS bisher zu Unrecht vernachlässigt. Nicht weniger kontrovers als diese Auseinandersetzungen sind jene bezüglich der Übernahme nationalsozialistischer und faschistischer Symbolik durch arabische Organisationen und Bewegungen. Die 30er Jahre waren durch den Aufstieg eines neuen gesellschaftlichen Akteurs gekennzeichnet, der die bestehende politische Landschaft in den meisten arabischen Ländern tiefgreifend veränderte. Die Beteiligung von Jugendlichen, von Schülern und Studenten an Demonstrationen und an direkten Auseinandersetzungen mit den staatlichen Organen markierte einen Bruch mit der überkommenen politischen Ordnung. Charakteristisch waren hier die paramilitärischen Verbände, die sich in Anlehnung an die verschiedenen Jugendbewegungen in Europa auch im arabischen Kontext formierten. Die Futuha-Jugend im Irak, die Organisation des jungen Ägyptens und die Stahlhelme in Syrien orientierten sich dabei ausdrücklich am öffentlichen Auftreten der italienischen Faschisten und der nationalsozialistischen Jugendorganisationen. Uniform und römischer Gruß, aber auch das öffentliche militärische Marschieren waren deutliche Anleihen an die europäischen Vorläufer. Auch diese Bezüge sind in der Forschung unumstritten. Die Geister scheiden sich erneut an den Interpretationen dieser Symbolik. Zwei Argumente werden dabei in der Regel vorgetragen, mit denen die Relevanz dieser Bezüge zum NS und zum Faschismus relativiert wird. Dabei geht es vor allem um eine Unterscheidung von faschistischer Ideologie und faschistischer Symbolik. Bereits in den 30er Jahren wurde von Vertretern dieser Organisation immer wieder betont, die Ähnlichkeit der arabischen Jugendverbände zum europäischen Faschismus beschränkten sich auf Äußerlichkeiten, die allein der Effektivität und Funktionalität dieser Gruppierung geschuldet seien. In ideologischer Hinsicht dahingegen, so lautete bereits damals eine Argumentation, bestehe eine tiefe Kluft zu allen europäischen Bewegungen. Ein anderes Argument, welches ebenso früh von den Gründern und Anhängern dieser Bewegungen hervorgebracht wurde, bestreitet schlicht den explizit faschistischen oder nationalsozialistischen Gehalt dieser Symbolik. Die libanesische Falange, die 1936 gegründet wurde, ist vielleicht die bekannteste Organisation, der eine Übernahme faschistischer Symbolik bis heute vorgeworfen wird. Und in der Tat hat Pierre Gemayel, der Gründer dieser Organisation, immer wieder darauf hingewiesen, dass es sein Besuch in Deutschland und der Olympischen Spiele 1936 in Berlin war, die ihn bei der Gründung der Bewegung wesentlich inspirierten. Maßgeblich für seine Entscheidung, eine paramilitärische Jugendbewegung als Vorkämpfer für die nationale Erneuerung aufzubauen, waren aber nach eigenen Angaben nicht nur seine Eindrücke von der Hitlerjugend, sondern auch jene von den internationalen Pfadfindern und insbesondere seine Begegnung mit der osteuropäischen Sokol-Bewegung. Gemayel und anderen Führern dieser Organisation war die Ambivalenz einer solchen Symbolik dennoch bewusst. In zahlreichen Erklärungen versuchten sie, den Vorwurf des Faschismus damit abzuwehren, dass sich ähnliche Organisationen eben nicht nur in Deutschland und Italien, sondern auch in der kemalistischen Türkei und in der kommunistischen Sowjetunion gebildet hatten. Dennoch lassen sich diese symbolischen Verweise auf den Faschismus kaum als oberflächlich oder als eklektisch beschreiben. Sie standen ausdrücklich im Zusammenhang mit einem breiten öffentlichen Interesse an den Erfolgen des NS und des Faschismus. In Deutschland und Italien, so die öffentliche Wahrnehmung, hatte sich die Jugend zu einer Triebkraft für die Überwindung der nationalen Krise entwickelt. Nicht zufällig fiel daher in den 30er Jahren das Interesse zahlreicher arabischer Intellektueller an einer Reform der nationalen Erziehung mit einem Interesse für die Jugendorganisationen, insbesondere in Deutschland und Italien, zusammen. Die wachsende Bedeutung der Schulen und Universitäten und die Entstehung einer jungen und urbanen gesellschaftlichen Mittelschicht markierten hier einen deutlichen Bruch mit der traditionellen sozialen und politischen Ordnung. Der Rückgriff auf die Jugend und die Integration dieses neuen Akteurs in das politische Gefüge äußerte sich dabei auch im arabischen Kontext notwendigerweise in den ideologischen Konzeptionen und Prämissen. Die metaphorische Rede von der neuen Generation spiegelte sich schließlich in der Organisation der Jugend als paramilitärischer Avantgarde der nationalen Gemeinschaft. Die Übernahme faschistischer Symbolik steht insofern in einem direkten Zusammenhang mit einem solchen ideologischen und organisatorischen Wandel der Gesellschaft. Die historische Forschung steht hier vor dem gleichen Problem, mit dem auch die Untersuchungen zu Jugendbewegungen in Europa der 30er und 40er Jahre konfrontiert sind. Die Rekonstruktion des Verhältnisses von faschistischer und narzisstischer Ideologie und Praxis und deren Abgrenzung gegenüber nicht-faschistischen Bewegungen, wie sie sich beispielsweise in der Sowjetunion, aber auch in der internationalen Organisation der Pfadfinder entwickelt haben. Ich möchte abschließend auf einen weiteren Aspekt eingehen, der, wie gesagt, am unmittelbarsten mit den folgenden Beiträgen zusammenhängt, der Frage nach dem Einfluss des nationalsozialistischen Antisemitismus. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf die Debatte im Libanon um eine mögliche jüdische Einwanderung zurückkommen, die ich anfänglich kurz angesprochen habe. Im März 1933, das heißt noch vor dem Beginn der Auseinandersetzung um den Hirtenbrief des Patriarchen, veröffentlichte die bereits erwähnte Zeitung Le Journaliste Errant einen Kommentar, in dem der Autor einige Reaktionen von Lesern der Zeitung, die mit der Haltung der Zeitung nicht einverstanden waren, zusammenfasst. Und der Redakteur der Zeitung schreibt: In einem Leserbrief heißt es, die Juden sind ein Volk von Übeltätern. Sie werden alles an sich reißen und die Märkte kontrollieren. In einem zweiten Brief heißt es, die Juden sind eine intrigante Gruppe, die im Verborgenen agiert, um den Nationalismus und die Freiheit zu morden. Ein dritter Brief erklärt, wenn die Juden unser Land besetzen, dann werden sie Kummer und Leid mit sich bringen. Ein vierter Brief erklärt, die Juden sind Kommunisten und sie kommen mit den Prinzipien Lenins. Sie werden uns den Bolschewismus aufzwingen und unser Eigentum wird ihres werden. Zitat Ende. In diesen Leserbriefen von Anfang 33 finden sich zahlreiche antijüdische Stereotypen, die aus dem europäischen Kontext nur allzu bekannt sind. In der Auseinandersetzung mit antisemitischem Denken in der arabischen Welt wird immer wieder betont, dass sich ein solches Denken erst in direkter Konfrontation mit dem Zionismus entwickelte. Und in der Tat bildet der Konflikt mit dem Zionismus einen wichtigen Hintergrund für die Entstehung und Popularisierung dieses Denkens und der Wahrnehmung der Juden als Bedrohung. Dennoch lässt sich antisemitisches Denken auch im arabischen Kontext keineswegs ursächlich auf reale Konflikte mit den Juden zurückführen. Um zurückzukommen auf eine bereits angesprochene Überlegung, es wäre interessant, die von George Mosse für die modernen europäischen Nationalismen formulierte These einer antisemitischen Latenz des Nationalismus auch im arabischen Kontext näher zu untersuchen. Ähnlich wie in Europa lassen sich schließlich auch in arabischen Nationalismen jene ideologischen Strukturen nachzeichnen, die sich im antisemitischen Denken manifestieren. Das semantische Konstrukt des Juden als innere und äußere Bedrohung der Nation fand seinen Ursprung dabei nicht im Konflikt mit dem Zionismus, sondern in der ideologischen Konstruktion und Abgrenzung einer imaginierten nationalen Gemeinschaft. Vor dem Hintergrund bestehender christlicher, antijüdischer Stereotypen und islamischer Ambivalenzen gegenüber den Juden formierte sich in der Auseinandersetzung um Palästina ein Denken, welches den politischen Konflikt mit dem Zionismus zunehmend als existenziellen Kampf mit den Juden deutete. Die Radikalisierung dieses Denkens steht insofern in einem direkten Bezug zu den sich verschärfenden Krisen der Region, ohne dass sich seine Ursachen auf diese Konflikte reduzieren lassen. Auf deutscher Seite war man sich dieser Wahrnehmung des Zionismus in großen Teilen der arabischen Bevölkerung bewusst. Immer wieder finden sich in den Berichten der deutschen Botschaften und Konsulate in Kairo, Bagdad, Jerusalem und Beirut Diskussionen darüber, wie man auf die Ablehnung des Zionismus in der Bevölkerung und auf die antijüdischen Proteste reagieren solle. Interessanterweise kam man dabei zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Während man von deutscher Seite beispielsweise in Ägypten massiv antisemitische Propaganda betrieb, entschloss man sich im deutschen Konsulat in Beirut zu großer Zurückhaltung. Hier ging man schlicht davon aus, dass der Nutzen einer offensiven antisemitischen Propaganda angesichts bereits bestehender Ressentiments in der Bevölkerung in keinem Verhältnis zu dem Risiko stand, durch eine solche Propaganda mit der französischen Mandatsverwaltung aneinander zu geraten. Gleichzeitig war man sich auch auf deutscher Seite sehr bewusst, dass antisemitische Positionen keineswegs notwendigerweise eine wohlwollende Haltung gegenüber dem NS bedeuteten. Der ägyptische Schriftsteller Mahmoud Akkad, der in den 30er Jahren zu den führenden Repräsentanten einer liberalen Öffentlichkeit in Ägypten zählte, ist dafür ein eindrückliches Beispiel. In den 30er und 40er Jahren war Akkad wiederholt mit scharfen Kritiken des Nationalsozialismus und Hitlers an die Öffentlichkeit getreten. Dennoch war er es, der wenige Jahre später eine der ersten arabischen Ausgaben der antisemitischen Schrift Die Protokolle der Weisen von Zion herausgeben sollte. Genauso falsch wie jene Argumentationen, die die Verbreitung antisemitischen Denkens in arabischen Ländern jener Zeit bestreiten, sind deshalb auch solche Darstellungen, die eine nahezu zwangsläufige, ideologisch motivierte Zusammenarbeit zwischen NS und arabischen Nationalisten suggerieren. Der bisherigen Forschung zu den historischen Beziehungen zwischen NS und arabischer Welt, so viel möchte ich abschließend zusammenfassen, lag meines Erachtens lange Zeit eine zu starke Fixierung auf die extremsten Ausprägungen der nationalsozialistischen Ideologie zugrunde. Eine Folge dieser Verkürzung war es, dass wichtige Nuancen dieser Beziehung aus dem Blick gerieten. Am Beispiel der libanesischen Jugendorganisation der Falange lässt sich dies illustrieren. Für die einen bildete die Falange durch ihre faschistische Symbolik schlicht ein arabisches Pendant der Hitlerjugend. Für die anderen widerlegte das Fehlen direkter ideologischer Bezüge zum NS diese Bewertung und stellte die Organisation damit über jeden Verdacht. Eine Betrachtung aber, in der die Symbolik der Falange im Kontext ihrer gesellschaftlichen und ideologischen Funktion als Avantgarde einer nationalen Erneuerung interpretiert würde, bietet dagegen die Möglichkeit, die Organisation vor genau jenen gesellschaftlichen Hintergründen der 30er und 40er Jahre zu begreifen, vor dem diese Formationen eben nicht nur in Europa, sondern auch in der arabischen Welt entstanden. Entscheidend ist eine solche Feststellung für die heutige Situation in zweierlei Hinsicht. Zum einen, weil man mit einer breiteren Rekonstruktion der Debatten der 30er und frühen 40er Jahre das heutige Fehlen ähnlich kontroverser Auseinandersetzungen um gesellschaftliche Veränderungen umso deutlicher wird. Zum anderen, weil sie eine oft vertretene Annahme in Frage stellt, die vielfach sowohl von westlicher als auch von arabisch-islamischer Seite vorgetragen wird, dass nämlich der Aufbau demokratischer Strukturen und die Entwicklung einer liberalen Öffentlichkeit in der arabischen Welt auf keinerlei kulturelle und historische Fundamente aufbauen könnte. Die dabei oft unterstellte kulturelle Differenz, die sich in vermeintlichen geistesgeschichtlichen Trenngräben zwischen der arabischen Welt und dem Westen ausdrücke, war in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts allerdings lange überwunden, und zwar erneut in positiver wie in negativer Hinsicht. In ihren philosophischen und politischen Abhandlungen fanden arabische Intellektuelle Raum für ausführliche Reflexionen über Ibn Khaldun, Alfred Rosenberg und Sigmund Freud, über Khalil Gibran, Albert Einstein und Nietzsche. Um es zuzuspitzen, manch eine Zeitschrift bot Platz genug für Artikel über die Musik Richard Wagners, für Kommentare Ilja Ehrenburgs und für die Philosophie des frühislamischen Dichters Mutanabbi. Im Zusammenhang mit den folgenden Beiträgen erscheint es mir daher wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass sich antisemitisches Denken eben nicht nur in jenen Spektren artikulierte, die sich in den 30er und 40er Jahren ausdrücklich positiv auf den NS bezogen, sondern durchaus auch in der politischen Mitte. Wie im Falle der Forschung zu den historischen Beziehungen zwischen NS und arabischer Welt, ist es daher meines Erachtens auch mit Bezug auf heutige Verhältnisse notwendig, die Auseinandersetzung nicht auf die politischen Extreme zu beschränken. Die besondere Militanz des Antisemitismus, wie er sich heute insbesondere innerhalb islamistischer Bewegungen im Nahen Osten und in Europa ausdrückt, sollte daher nicht dazu verleiten, die Verbreitung dieses Denkens in den nicht-islamistischen Spektren der jeweiligen Gesellschaft außer Acht zu lassen. Und nicht-islamistische Spektren der Gesellschaft bezieht sich im deutschen Falle selbstverständlich nicht allein auf nicht-islamistische Migranten, sondern schließt die deutsche Mehrheitsgesellschaft ausdrücklich mit ein.